Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Heute ist Montag, der 5. Juli. Paulus und Barnabas sind noch in Antiochia. Sie wollen zur nächsten Missionsreise aufbrechen und kriegen sich in die Haare. Teamprobleme. Barnabas will Johannes Markus mitnehmen. Paulus auf gar keinen Fall, nicht den. Die beiden trennen sich. Ja, gab's denn damals keine Mediatoren? War der Konflikt nicht zu lösen? Erstaunlich, dass Lukas uns das so offen schildert. Keine heile Gemeindewelt bei den ersten Christen. Nein. Eben hat man noch gemeinsam mit der Heiligen Geistkraft sich geeinigt und hier zerbricht Gemeinschaft. Tragisch. Da liegen die Jakobusklauseln noch in der Luft, damit die Gemeinschaft der Kirche nicht zerbricht. Und da zerbrechen zwei Apostel ihre Arbeitsgemeinschaft und jeder gründet sein eigenes Missionsunternehmen. Tja, Paulus findet einen neuen Mitarbeiter, den Timotheus. Es geht weiter. Apostelgeschichte 16, 6 bis 15. Basisbibel. Danach zogen Paulus und seine Begleiter weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien. Denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und kamen zum Meer hinab nach Troas. Lukas will deutlich machen, dass die Ausbreitung des Evangeliums, die Ausbreitung der Jesusbewegung, das Gründen von neuen Jesusgemeinschaften das Werk Gottes ist. Erinnere dich an Petrus und Cornelius. Wie genau wurde uns geschildert, wie Gott mittels Visionen die Wege zueinander ebnet, damit zum Glauben kommt, wer zum Glauben kommt. Bis heute sind solche Glaubenszeugnisse, solche Führungsgeschichten beliebt und echt aufbauend. Läuft das immer so? Nein, hier wird uns geschildert, wie die Heilige Geistkraft als Hindernis auftritt. Also sie hindert Paulus und seine Begleiter, in eine bestimmte Gegend zu gehen. Hast du so einen Missionsbericht schon einmal gehört? Gottes Geist hat mich gehindert? Das muss man sich mal vorstellen. Und dann wollen die beiden weiterreisen. Und wieder hindert die Geistkraft sie. Sie lässt es nicht zu. Sehr sonderbar. Die Strategie des Paulus war, die großen Städte mit dem Evangelium zu erreichen. Doch er wird gehindert. Nur hier ist im Neuen Testament vom Geist Jesu die Rede. Meine Frage ist, wie haben die das damals erfahren? Wie hat Jesu Geist gewirkt? Ein prophetisches Wort, ein inneres Gefühl, eine äußere Blockade, keinen Frieden? Die Geistkraft hat sich bemerkbar gemacht. Wie? Das bleibt für mich offen. Vers 9. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Makedonien stand vor ihm und bat: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Paulus und sein Team sind in Troas angekommen. Nach den vielen Verhinderungen lesen wir jetzt von einer, ich sage mal, schönen Führung. Eine nächtliche Vision ist der Höhepunkt des Textes, ein Bild. Wörtlich ein Gesicht. Paulus sieht einen Mazedonier, also einen Mann in mazedonischer Kleidung, und der ruft: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Mit der Vision ist also auch eine Audition verbunden, und Paulus deutet das Erlebnis als Ruf Gottes. So wird nicht die Provinz Asia oder Bithynien, sondern Mazedonien oder Makedonien jenseits der Ägäis in Europa zum Mittelpunkt des missionarischen Wirkens. Auffallend ist der Wechsel im Erzählstil. Auf einmal taucht ein Wir auf. Man nennt diese Textbausteine die Wir-Berichte. Das sind eigenständige Missionserzählungen aus dem Missionsteam des Paulus. Lukas muss als Schriftsteller nicht unbedingt dabei gewesen sein. Vielleicht hat er diese Berichte vorgefunden und sie, ohne sie zu verändern, eingebaut in seine Apostelgeschichte. Schauen wir zur Ergänzung in den Galaterbrief. In Galater 4, 13 bis 15 erzählt Paulus, wie eine Krankheit seine Arbeit behindert hat. Naja, vielleicht spielt diese Krankheitserfahrung auch in die Erfahrung hinein, von Gottes Geistkraft gehindert worden zu sein. In jedem Fall, Paulus deutet das, was ihm widerfährt. Bei der nächtlichen Vision scheint das nicht besonders schwer zu sein. Gut möglich, dass Paulus sich bis in den Schlaf und in seine Träume hinein mit seiner missionarischen Arbeit beschäftigt hat. Sowas gibt es bis heute unter Mitarbeitenden. Gut möglich, dass Gottes Geist diesen Moment des Träumens, in dem das Unterbewusstsein arbeitet, nutzt, um sich bemerkbar zu machen. Nachdenken mit dem Kopf kann zu einer Führung werden, genauso wie das Träumen einer Vision. Vers 11. Von Troas aus setzten wir auf dem kürzesten Weg nach Samothrake. Einen Tag später erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Teil Makedoniens und eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen, zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Die Bekehrungsgeschichte einer Unternehmerin, Lydia. Wie konnte die Kirchengeschichte das missachten? Von Neapolis geht es 15 Kilometer landeinwärts nach Philippi, der ersten Stadt in Mazedonien. Lukas betont, dass Philippi eine besondere Stadt war. Zwar keine Hafenstadt, aber dafür eine mit besonderen römischen Privilegien. Autonome Verwaltung und Steuerfreiheit. In der Stadt gibt es wohl keine Synagoge, aber eine jüdische Gebetsstätte, außerhalb, an einem Fluss. Das macht Sinn, denn man brauchte Wasser für die rituellen Waschungen. Interessant, an dem Ort sind nur Frauen zusammengekommen. Und jetzt konzentriert sich die Erzählung ganz auf die erste europäische Christin namens Lydia. Durch den Namen wird klar, dass sie aus Thyatira in Lydien stammt. Der Ort war bekannt für seine Purpurindustrie. Lydia betrieb einen Importhandel mit dieser Luxusware. So wird ihre Rolle als Frau und Unternehmerin verständlich. Der Reichtum bescherte ihr Unabhängigkeit. Sie gehört zu den Gottesfürchtigen, das heißt, sie hat sich dem Gott Israels zugewandt. Und dann heißt es, der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Über Inhalt und einen möglichen Gesprächsbedarf erfahren wir nichts. Und ist ihr aufgefallen, dass sie nicht ihr eigenes Herz öffnet? Und natürlich kann Paulus schon gar nicht ihr das Herz öffnen. Herz scheint Chefsache zu sein. Jesus. Der nächste Schritt ist ihre Taufe. Und natürlich ist die Entscheidung der Chefin keine Einzelentscheidung, sondern zieht die Taufe ihres ganzen Hauses nach sich. Dass dem ganzen Haus eine Taufe widerfährt, das ist, ja, nachdenkenswert. Das Evangelium wurde nicht dem ganzen Haus verkündet, wenigstens lesen wir nichts davon. Also, in dieser antiken Zeit ist das Naheliegende wirklich, dass mit der Hauschefin alle dort Wohnenden mitgetauft wurden. Sklaven, Angestellte, Familie. Also da wird weder nach Alter noch nach persönlicher Überzeugung gefragt. So weit sind wir in der Kulturgeschichte noch nicht. Ja, aber daraus jetzt irgendwelche Folgerungen zu ziehen, womöglich in der Diskussion dafür oder dagegen, zum Beispiel eine Säuglingstaufe, das ist an den Haaren herbeigezogen, ist Quatsch. Lydias Haus, ihr Unternehmenssitz, wird auch zum Missionssitz für Paulus. Wichtig dabei, die Hausgemeinde der Lydia ist heidenchristlich. Von einem Missionserfolg unter der jüdischen Bevölkerung erfahren wir nichts. Lydia lädt Paulus und sein Team zu sich nach Hause. So zeigt sie das Vertrauen, das sie zu den Aposteln hat und dass diese sie auch weiter im Glauben unterweisen sollen. Und die Apostel zeigen durch ihr Mitgehen, dass sie in Lydia eine echte Jesusjüngerin sehen. Sie schätzen und achten sie und sie würdigen sie als Frau der Lehre. Sie wird eine leitende Rolle in der Hausgemeinde eingenommen haben. Ich halte fest, Knies gibt es im besten Mitarbeiterteam. Auch bei den begabtesten und begnadetsten Mitarbeitern gibt es zwischenmenschliche Spannungen. Auch mit Krisen geht es weiter, kein Untergang. Jesus führt durch Visionen und auch durch Verhinderungen. Beides muss man deuten. Mission und Gemeinde geht nicht nach Schema F. Gott hat Zeiten und Menschen im Blick. Es gibt vorbereitete Zeitpunkte, den Kairos, mit vorbereiteten Menschen. Menschen finden zum Glauben, zur Taufe und in die Gemeinde und bewegen was im Reich Gottes, auch heute. Haben wir ein offenes Herz und einen offenen Blick für das Wirken des Jesusgeistes, auch in unserer Zeit. Und keine Angst vor starken Frauen. Sie bringen die Gemeinde und die Missionsgeschichte voran. Shalom!